Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Gabi Wuttke.
Guten Abend. Wie wird sich Spanien nach der heutigen Parlamentswahl verändern? Kann das Haus der ukrainischen Künstlerin Polina Rajko gerettet werden? Und welche Zukunft haben Museumsdirektoren und Direktorinnen in Italien? Themen dieser Stunde. Hier ist Fazit. Wird Spanien den Kreis der europäischen Staaten erweitern, die deutlich rechts von der Mitte Regierungspolitik machen? Nach dem Debakel bei den Kommunalwahlen hat der sozialdemokratische Regierungschef Pedro Sanchez mit seinem Linksbündnis Sumar alles auf den heutigen Tag gesetzt, die vorgezogene Parlamentswahl. Kein guter Schachzug, sagten die Umfragen und sahen einen Sieg der konservativen PP von Alberto Núñez Feijóo mit der rechtspopulistischen Vox voraus. 90% der Stimmen sind ausgezählt. 169 Sitze haben die Herausforderer, 153 die Regierung. Paul Ingder ist Europakorrespondent, Sonderkorrespondent der FAZ und jetzt im Studio. Schönen guten Abend erstmal.
Guten Abend, Frau Wuttke.
Ist die Messe jetzt gelesen?
Tja, wir haben einen so spannenden Wahlabend und wenn ich könnte, würde ich uns hier ein halbes Stündchen halten, um das Endergebnis oder eine Stunde etwa. Nein, aber es ist die große Überraschung. Es fing für die PP gut an, für die Herausforderer, die Konservativen, und hat sich dann gedreht. Und jetzt ist es so, dass wenn die Sozialisten und ihr kleinerer Partner Sumar ungefähr so bleiben und die kleineren Parteien noch dazu bekommen als Koalitionspartner, die sie bisher hatten, oder als Durchwinker einer linken Politik, dann wird es keinen Regierungswechsel geben. Und dann ist die große Überraschung da, denn die Umfragen sagten was ganz anderes. Sie sagten sogar, dass die PP und Vox die absolute Mehrheit zusammen kriegen könnten. Das ist jetzt schon sehr unwahrscheinlich geworden.
Halten wir mal fest. Sieger des Abends ist trotzdem jetzt erstmal die PP als stärkste Partei. Welche Wahlversprechen konnten die Wählerinnen und Wähler denn überzeugen?
Es war schon ein sehr polarisierter Wahlkampf und er war im Ton unangenehmer, als ich es jemals gehört habe, glaube ich. Es ging eher um sich schlecht zu fühlen, wenn man die Falschen wählt. Es war wirklich sehr viel Negativität im Wahlkampf. Natürlich auch durch Vox. Vox hat nicht nur eines gemacht, eigene Botschaften stark gemacht, die zum Teil auch unerquicklich und scharf sind. Und aggressiv. Und das zweite ist, dass sich andere Parteien situieren im Verhältnis zu Vox. Und die PP hat versucht, aus dem Schatten von Vox rauszukommen. Schien das geschafft zu haben vor 14 Tagen. Nach dem TV-Duell hat Feijóo gut ausgesehen, besser als Sanchez. Und hat immer versucht, nicht aufs Bild zu kommen mit Abascal, dem Führer von Vox. Hat aber vor ein paar Tagen sich entschlossen, einem letzten TV-Duell fern zu bleiben. Das war taktisch sicherlich nicht klug. Er hat sich sozusagen gedrückt vor einer letzten Auseinandersetzung, in der aber Sanchez wieder deutlich besser war, als er das vorher gewesen war. Sodass man jetzt sagen muss, die PP ist zwar deutlich stärker als vor 4 Jahren und haben auch mehr auf die Beine gestellt. Sie hatten damals eine viel schwächere Führung, haben auch eigentlich ein Konzept für ein konservatives Spanien. Das ist gar nicht so schlimm auch. Ja. Aber diese ewige Marke, mit Vox zusammen das machen zu müssen, um überhaupt eine Mehrheit zu bekommen, um eine Amtseinführung für Feijóo zu bekommen, dieser Makel hat immer an ihnen geklebt und es scheint, dass in letzten paar Tagen die Mehrheit der Spanier dann doch gesagt hat, nee, wollen wir nicht, diese Koalition.
Dass die Vox überraschend abgerutscht ist, liegt das an den Ideen, die, so wie Sie sagen, dann doch vielen Spanierinnen und Spaniern zu ultra waren, was immer man darunter versteht?
Ja, ultra ist tatsächlich das Wort, was in Spanien verwendet wird. Man darf es auch nicht mit der AfD verwechseln, weil die Themen ganz andere sind. Es geht einmal, hat Vox sehr stark profitiert von dem großen Thema die Einheit Spaniens. Also, dass die Katalanisten und früher die Basken die Ränder aufbegehrt haben, ist für die wirklich Wasser auf ihre Mühlen. Das ist das eine. Das zweite ist, der Abascal hat das Kulturthema besetzt und das Identitätsthema. Im Grunde ein Backlash gegenüber Diversitätsbestimmungen, Transgender-Gesetze, Frauen. Und das fand ich war auch ein Riesenfehler. Denn die Gesetzgebung, die Frauen schützen soll vor Attacken der Machos, sage ich mal ganz generalisierend, oder eine Politik, eine Sozialgesetzgebung, die Frauen mehr Schutz vor häuslicher Gewalt, wie es früher hieß, geben könnte, Dagegen zu kämpfen, halte ich nicht nur für absurd und falsch. Ich glaube, dass es eine große Mehrheit von Spaniern das gar nicht wollen. Und deswegen hat Vox deutlich schwächer abgeschnitten, als wir es mal vor ein paar Tagen dachten. Und dann reicht auch ein relativ starkes PP-Ergebnis nicht aus, um die 176 Sitze zu bekommen. Immer mit dem Vorbehalt. Die Briefwahlergebnisse sind noch längst nicht vollständig. Und wir haben jetzt, glaube ich, knapp über 90% ausgezählt. Und danach scheint es mir schwierig zu sein, die 7 fehlenden Sitze zu kriegen.
Ich habe mehrfach gelesen, das sei ein Kulturwahlkampf gewesen. War es das in Ihren Augen auch? Sie haben es ja schon mal jetzt eben ein bisschen angerissen.
Erstaunlicherweise dafür, dass Kultur sonst ja ganz wenig zählt, auch im Budget kaum berücksichtigt ist, wenn man mal die großen Ausgabenfelder sich anschaut, hat die Kultur eine große Rolle gespielt. Zunächst bei Vox, also im Grunde altes Spanien, Stierkampf, Folklore, wenn Sie so wollen. Ein sehr traditionalistisches Spanien, das bei vielen ja nur noch in der Fantasie existiert. Und dagegen natürlich hat es auch eine Kulturfront gegeben. Es gab also einen großen Aufruf, wo Pedro Almodóvar und andere große Kulturleute in Spanien, das traditionell linke Spanien, sich gemeldet haben. Und ich denke mal, dass diese Mobilisierung in den letzten Tagen noch einmal was bewegt hat. Und es kommt hinzu, den letzten 2 Tagen gab es, gab es eine ganz gute Stimmung bei den Sozialisten nach den letzten Wahlmeetings. Der Samstag war ja Tag der Ruhe, der gestrige Tag war ja der Tag zum Nachdenken, da darf es keine Veranstaltungen mehr geben. Und da hatten die Sozialisten plötzlich wieder Aufwind und dachten, wir können doch was machen, wir können was Überraschendes zustande bringen. Und es sieht jetzt auch so aus, sie haben im Sitzen sind die ja ganz nah an der PP, nur in Prozenten sind sie. Und da müsste ich es umgekehrt sagen. In Prozenten sind sie ganz nah an der PP. In Sitzen haben sie deutlich weniger. Das sind Besonderheiten des Wahlgesetzes in Spanien. Aber entscheidend ist natürlich am Ende die Summe. Kann jemand der beiden Blöcke 176 kriegen? Und das könnte Pedro Sánchez kriegen, wenn er seinen kleineren Partner hat, plus die Billigung der Kleinparteien, die er bisher hatte. Wenn die die Amtseinführung für ihn ermöglichen, dann steht er als der große Stratege da.
Paul Ingdey von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. 4 Stunden und 16 Minuten, nachdem in Spanien die Wahllokale geschlossen haben. Schön, dass Sie da waren. Danke. Der letzte russische Angriff auf das Weltkulturerbe der ukrainischen Hafenstadt Odessa und die Zerstörung des Kulturzentrums für Volkskunst ist von der UNESCO scharf verurteilt worden. Am Tag des Appells, den Schutz der Kulturgüter nicht zu ignorieren, berichtet Inga Lizangewitsch über Polina Rejko. Bei uns wurde die naive Künstlerin bekannt, weil ihr Kunsthaus durch den Bruch des Staudamms in der Südukraine schwer beschädigt worden war. Es soll instand gesetzt werden, nicht nur, weil es ihr sehr viel bedeutete.
Polina Rejko veranstaltet eine Führung durch ihr Häuschen. Das Video wurde 2003 aufgenommen. Ungefähr ein Jahr vor ihrem Tod.
Ich habe Tag und Nacht gemalt, Kinder. Ich wollte überhaupt nicht schlafen. Menschen schlafen nachts. Ich mache die Fensterläden zu und singe. Ukrainische und religiöse Lieder. Ich singe vor mich hin und weine und male.
Polina Rejkos Leben war wie ein schreckliches Märchen mit einem Happy End. Jahrgang 1928. Sie hat viel Schlimmes erlebt. Nach 4 Klassen Schule der Zweite Weltkrieg. Zwangsarbeit in Deutschland. Dann schwere Arbeit in der Kolchose. Der trinkende Ehemann stirbt. Die Tochter kommt durch einen Autounfall ums Leben. Der kleinkriminelle Sohn ins Gefängnis. Die 69-jährige Polina Rejko renoviert 1997 ihr Häuschen im Heimatort Oleschki, streicht Wände und Zaun. Sie ist beinahe fertig, als der Nachbar vorschlägt, 2 Tauben auf das Gartentor zu malen. Polina kommt auf den Geschmack. Sie beginnt, ihr Haus auch von innen zu bemalen. Nach 5 Jahren ist das Werk vollendet. Nachbarin Alla Volodymyrovna erinnert sich.
Sie schloss sich ein und malte. Eine kleine, zierliche Frau. Sie stellte einen Stuhl auf den Tisch, kletterte drauf und malte. Sie malte überwiegend nachts, denn tagsüber hat sie in den Gärten der Nachbarn gearbeitet, um Geld für die Farbe zu verdienen. Sie hat ihr Leben auf die Wände gemalt, ihre Kinder, ihre Schwestern. An die Decke hat sie gemalt, was sie gerne am Fluss hinter dem Haus anschaute. Vögel, Blumen.
Entdeckt wurden Polina Rajko und ihre Kunst am Bau durch einen Zufall.
Sie wollte wohl ihr Häuschen verkaufen. Sie hat eine Anzeige aufgegeben und da hat es wohl jemand gesehen. Künstler aus Cherson haben sie entdeckt.
Polina Rajko bekam Anerkennung und viel Besuch. Künstler, Journalisten, Interessierte. Sie starb 2004 im Alter von 75 Jahren. Das Interesse an ihrem Werk blieb auch nach ihrem Tod erhalten, erinnert sich der Künstler und Designer Semen Hrantsov.
Wir waren mit Freunden da, haben es uns angeschaut, haben dort Festivals veranstaltet. 2015 haben wir uns dann entschlossen, nochmal hinzufahren, um Fotos von den Bildern zu machen. Beim Fotografieren habe ich festgestellt, dass es beginnt zu verfallen, der Putz fiel an manchen Stellen ab. Wir haben überlegt, wie man es konservieren könnte, die Wände verstärken. Immerhin haben wir 360-Grad-Panoramen von jedem Zimmer gemacht. Man könnte es als VR nachbauen.
Da die Eigentumsverhältnisse nicht geklärt waren, passierte zunächst einmal nichts mehr. Aber Rajkos Verehrer fanden eine Lösung. Da die Nachbarinnen sowieso auf das Haus aufpassten, wurde beschlossen, sie zu unterstützen und parallel die Konservierungspläne vorzubereiten. Die Fresken sollten in einer guten Bildauflösung dokumentiert werden, um zumindest so das Werk von Polina Rajko zu erhalten. Doch der russische Angriff hat das verhindert.
Sie wollten im Garten Kanonen aufstellen, doch eine der Nachbarinnen hat sie vertrieben. Sie hat gesagt, raus hier, wozu seid ihr hergekommen? Sie sind tatsächlich gegangen und haben sie in Ruhe gelassen.
Oleschki liegt im okkupierten Gebiet am linken Ufer des Dnipro. Der Ort wurde nach der Sprengung des Nowogachowka-Damms überflutet. Jetzt wird gelüftet.
Die Menschen passen auf das Häuschen auf, soweit es geht. Wenn es nicht zerbombt wird, kann man es vielleicht renovieren. Es gibt täglich Beschuss, 5 bis 10 Mal täglich. Sie versuchen, das befreite Cherson zu treffen und alles fliegt über uns.
Was einen möglichen Wiederaufbau des Museums angeht, ist Semen Hrantsov voller Tatendrang, trotz aller Schwierigkeiten.
Wir hatten gehofft, dass das Haus überlebt, weil es aus Ziegeln ist. Doch es hat sich gezeigt, das sind keine Ziegel, sondern mit Lehm gemischte Steine. Alles ist durchs Wasser aufgeweicht, die Innenwände sind eingestürzt. Die Bemalung der unteren 2 Drittel ist weg. Doch das obere Drittel und die Decke sind erhalten. Die Katzen, die oft als Eulen bezeichnet werden, sind teilweise erhalten. Sie scheinen aus dem Wasser rauszuschauen. Nach der Deokkupation müssen wir hin und Stückchen für Stückchen zusammensuchen. Wir wissen, was zu tun ist. Die Kunst ist ja unsterblich.
Das Haus von Polina Rajko und die Hoffnung, es wieder instand zu setzen.
Fazit.
Im Maschinenraum des Kulturbetriebs.
Da arbeitet auch Elisabeth Ruge zu Gast heute Abend in Fazit in unserer Reihe über Frauen in Kulturberufen. Buchhändlerin, Lektorin, Verlagsgründerin und Mitgründerin, Verlagsleiterin und seit fast 10 Jahren Literaturagentin. Schönen guten Abend.
Hallo.
Was hat Sie 2014 gereizt, den Job zu wechseln, aber bei Büchern zu bleiben?
Ich wollte unabhängig sein. Ich wollte nochmal in einer letzten langen Arbeitsphase etwas ganz Eigenes haben. Etwas, wo ich sozusagen mich nicht immer absprechen muss mit sehr vielen Leuten, wie es richtig gemacht wird. Sei es die Website, sei es mit welchen Autorinnen, Autoren man zusammenarbeitet. Da habe ich gedacht, ach, jetzt nochmal in die Freiheit.
Und die Konkurrenz war Ihnen egal?
Ach ja, es gibt Konkurrenz, aber als Verlegerin war man ja die Konkurrenz auch gewöhnt. Und ich muss sagen, also jede gute Literaturagentur, die es nicht mehr gibt, jeden guten Verlag, den es nicht mehr gibt, das ist zu bedauern und nicht als unbedingt als Chance zu sehen.
Fußt Ihr Beruf hauptsächlich auf Kenntnis der Branche oder auf das Bauchgefühl für Autoren und Stoffe?
Auf beiden. Das Bauchgefühl muss man haben. Das hat aber sehr viel auch mit subjektiver Einschätzung zu tun, bei Literatur sowieso. Und wir vertreten ja sogar Lyrikerinnen und Lyriker. Aber auch natürlich die Kenntnis der Branche. Und da ist man schon im Maschinenraum. Wir sollen ja Verknüpfungen herstellen. Wir sollen ja Menschen, Werke und Verlage zusammenbringen. Und da ist man nicht unbedingt sichtbar, aber hinter der Kulisse muss man schon genau wissen, wer zu wem passen könnte.
Wie genau funktionieren diese Verknüpfungen?
Ja, also wir arbeiten in der Agentur tatsächlich oftmals lange an Stoffen. Also wir sitzen manchmal 2, 3 Jahre sogar mit einem Autor, einer Autorin zusammen, gerade auch bei den Sachbüchern, um die Themen wirklich richtig zu greifen, die Recherche zu begleiten. Und dann haben wir Material, das wir an Verlage schicken. Da überlegen wir auch oft, also was sind hier die richtigen Verlage, wer passt da? Das ist nicht nur das Programm, das sind auch oftmals einfach die Persönlichkeiten. Ja, und dann gibt es ab und zu einfach den richtigen, passenden Ort. Und manchmal gibt es auch mehrere, die interessiert sind. Manchmal gibt es auch Auktionen, wo Verlage wirklich gegeneinander antreten. Da geht es aber nicht, wie viele Leute denken, immer nur um das große Geld und wer zahlt mehr, sondern tatsächlich, also welche Ideen bringt man an das Buch, an diesen Stoff heran? Was kann man der Autorin an Begleitung bieten? Welche Ideen hat man für Presse, für die eigentliche Veröffentlichung des Buches? Und natürlich geht es auch darum, dass man mit der Zeit auch gemerkt hat, wo in Lektoraten Leute sitzen, die wirklich mit einer großen Zuverlässigkeit und Zugewandtheit und einer Sensibilität einen Autor, eine Autorin begleiten.
Das heißt, Ihre Arbeit endet nicht, wenn der Stoff, wenn das Manuskript einen Verlag gefunden hat?
Nein, eigentlich gar nicht. Also die Phase, wo wir dann manchmal aussteigen, ist quasi die Lektoratsphase. Aber auch dort ist es so, also gerade heute habe ich wieder ein Manuskript bekommen von einer Autorin, die gerne möchte, dass ich es lese, bevor sie es dann an den Verlag gibt und sie von mir schon mal etwas Feedback bekommt. Aber bei vielen Verlagen ist es dann so, dass die Beziehung, also die Arbeitsbeziehung zwischen Lektorat und Autorenschaft schon so ist, dass wir da gar nicht mehr involviert sein müssen. Und wir wollen auch gar nicht uns immer so zwischen Verlag und Autorin schieben. Das wäre ja wirklich also kontraproduktiv. Es geht nicht darum, bei der Agenturarbeit gegenüber den Verlagen ein Misstrauen entstehen zu lassen oder zu denken, das klappt nur zwischen dem Autor und dem Verlag, wenn wir das begleiten. So ist es nicht. Also wir versuchen wirklich da sehr konstruktiv zu sein, aber es ist in den Veröffentlichungsphasen leider in der Tat manchmal so, dass manche Verlage viel weniger machen als früher, das muss man so sagen. Es ist eine Geldsache. Es haben sich auch gewisse nicht so schöne Angewohnheiten eingeschlichen, dass zum Beispiel geguckt wird, ja, auf welchen Social-Media-Kanälen ist diese Autorin unterwegs, wie viele Follower hat sie? Ach, die hat ja ganz viele Follower. Dann kann die ja quasi ihr Buch vermarkten, nicht? Und da wird zunehmend mehr den Autorinnen und Autoren zugeschoben. Und da müssen wir auch auf freundliche Weise eigentlich immer wieder dran erinnern, dass ein Buch verlegen eben auch bedeutet, es wirklich in die Öffentlichkeit zu begleiten, mit Ideen, mit finanziellen Ressourcen und einfach auch personeller Tatkraft, nicht?
Und ist das noch ein dünnes Brett oder schon ein dickes Brett, an dem da gebohrt wird von Ihnen?
Das ist ein dickes Brett, würde ich schon sagen.
Wie finden Sie interessante Autoren oder finden die Autorinnen Sie?
Also wir sind mittlerweile eine recht große Agentur geworden. Wir vertreten ja über 200 Autorinnen und Autoren mit ihren Buchrechten, aber auch mit ihren Filmrechten. Also auch dort sind wir unterwegs. Und deswegen sind wir ein bisschen behutsam bei den Neuaufnahmen. Und in der Regel ist es so, manchmal sprechen wir Menschen an. Das sind aber oftmals auch Menschen so aus dem öffentlichen Leben, wo wir das Gefühl haben, da ist ein wichtiges Buch. Also zum Beispiel Burak Yilmaz, der im Ruhrgebiet lebt und mit muslimischen Jugendlichen in KZs gefahren ist, um ihnen zu zeigen, dass der Holocaust nicht irgendeine große Legende ist, sondern dass es Antisemitismus gibt und dass man das auch begreifen muss, um in dieser Gesellschaft vernünftig teilnehmen zu können, nicht? Den haben wir gebeten, ob er sich nicht überlegen will mit uns zusammen, ob er ein Buchprojekt in Angriff nimmt. Und das ist dann schließlich bei Surkamp erschienen. Und das ist ein wunderbarer junger Mann, der inzwischen auch mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden ist. Aber oftmals ist es so, dass unsere Autorinnen und Autoren anklopfen und sagen, ich habe eine Bekannte oder ich habe hier gerade was gelesen. Jemand, der in Hildesheim studiert hat, hat irgendeinen Freund, der dort gerade den Abschluss macht und sagt, ich habe dein Manuskript gelesen, das finde ich toll, würdet ihr euch das mal anschauen.
Lesen Sie überhaupt noch Bücher, die dann frisch auf den Markt kommen? Also meine Frage geht dahin, haben Sie noch die Zeit? Wie viele Manuskripte im Monat haben Sie zu lesen von Autorinnen und Autoren, die gerne mit Ihnen zusammenarbeiten wollen?
Also ich habe nicht viel Zeit, das ist schon so, aber ich lese jeden Morgen und jeden Abend in Büchern, die quasi mit mir nichts zu tun haben. Also und lese da viele, viele Neuerscheinungen auch. Ich lese aber auch Dinge, die ich früher schon mal gelesen habe, die mir wichtig sind, nicht? Aber jetzt gerade habe ich Judith Herrmanns neues Buch gelesen vor einigen Wochen und habe dann doch mal die beiden frühen Erzählungsbände wieder aus dem Regal gezogen und mir das noch einmal angeschaut und fand das sehr interessant, das nach 20 Jahren zu lesen. Und das neue Buch ist ja wirklich enorm beeindruckend.
Haben Sie selbst das Gefühl, im Maschinenraum des Kulturbetriebs zu arbeiten? Man könnte ja auch andersrum sagen, Sie sind möglicherweise eine Königinmacherin.
Ja, also so würde ich mich nicht bezeichnen. Das Einzige, ich mag Maschinenräume gerne. Ich finde das toll. Ich finde diese Art von zupackender Arbeit, finde ich, was Interessantes. Und diese Tatkraft hat mich immer interessiert, auch an anderen Menschen. Das Einzige, was mich an dem Begriff vielleicht stören würde oder was ich nicht so passend finde, ist, dass ich eigentlich nicht so ganz in den Katakomben sitze. Der Maschinenraum ist ja meistens so etwas, wo man schwere eiserne Treppen hinabgeht. Und so ist es nicht. Also wir sind sehr öffentlich unterwegs, nicht? Aber es hat eben auch viel damit zu tun, dann wirklich in diesem großen Kulturbetrieb wirklich die passenden Menschen zu finden und die zueinander zu führen.
Elisabeth Ruge in der Fazitreihe im Maschinenraum des Kulturbetriebs. Danke, dass Sie da waren.
Vielen Dank.
Morgen erfahren Sie, wie Kinderschauspieler gecastet werden. Und jetzt geht's weiter mit Christiane Abelein.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Ungeachtet des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine plädiert der Historiker Stefan Kreuzberger dafür, die wissenschaftlichen und kulturellen Beziehungen nicht komplett abzubrechen. Zwar liege die Zusammenarbeit zum Beispiel in der deutsch-russischen Historikerkommission derzeit zu Recht auf Eis, sagte Kreuzberger, der selbst Mitglied in der Kommission ist. Er betonte im Deutschlandfunk aber auch, Russland werde uns weiter begleiten.
Wir müssen auch perspektivisch die Möglichkeit haben, wieder anknüpfen zu können. Und wenn wir im kulturellen Bereich abbrechen, dann hat das zur Folge, dass wir mit Sicherheit die Letzten sein werden, weil erstmal die Politik diesen schweren Anbahnungsprozess vollziehen muss. Wenn man aber sozusagen auf Eis legt, dann kann durchaus die Kultur eine Chance eröffnen, hier kulturelle Beziehungen, die am Ende auch der Anbahnung politischer Beziehungen wieder förderlich sein kann, praktizieren.
Stefan Kreuzberger, Professor für Zeitgeschichte an der Universität Rostock. Die diesjährigen Nibelungenfestspiele in Worms gehen heute mit einer letzten Vorstellung des Hauptstückes Brünnhild zu Ende. Die Festspielgesellschaft zog eine positive Bilanz. Demnach haben die Inszenierung mehr als 21.000 Zuschauerinnen und Zuschauer besucht. Das entspreche einer Auslastung von 90%. Im vergangenen Jahr waren allerdings etwa 1.000 Karten mehr verkauft worden. Im kommenden Jahr sollen die beiden Autoren Feridun Saimoglu und Günter Senkel ein Stück über eine Nebenfigur der Nibelungensage schreiben, nämlich über Dietrich von Bern. Der Diplomat soll auch die Frage behandeln, wie sich ein Krieg verhindern lasse, den eigentlich keiner wolle und der trotzdem unvermeidbar scheine. Der Kurznachrichtendienst Twitter soll in den kommenden Stunden ein neues Logo bekommen. Das kündigte Twitter-Chef Elon Musk an. Er schrieb auf seiner Plattform, ein Interimslogo mit dem Buchstaben X werde noch im Laufe des Tages online gehen. Zu dem Zeitpunkt war es in den USA nachmittags. Musk will das X anstelle des bisherigen weißen Vogels auf blauem Grund setzen. Der Logotausch ist für Twitter eine weitere große Veränderung seit dem Kauf des Unternehmens durch Musk im vergangenen Jahr. Katharina Wilhelm.
Schon seit dem Frühjahr heißt Twitter offiziell nicht mehr Twitter, sondern X Incorporated. Im Oktober vergangenen Jahres teilte Musk mit, sein Kauf der Plattform beschleunige die Entwicklung von X, der Alles-App, ein Projekt, das er in den nächsten Jahren umsetzen wolle. Musk hat eine regelrechte Obsession mit dem Buchstaben X. 1999 gründete er ein Startup namens X.com, das später als PayPal bekannt wurde. Sein Raketenunternehmen heißt SpaceX. Sein neu gegründetes Unternehmen für künstliche Intelligenz heißt XAI.
In der Schweiz ist das internationale Alphorn-Festival zu Ende gegangen. Ein Höhepunkt der Veranstaltung in Nanda im Wallis ist traditionell ein Ensemblestück, das von allen Alphornbläsern gemeinsam aufgeführt wird. Auf 2200 Metern Höhe erklingen dabei 150 Alphörner auf einmal. Beim Wettbewerb der besten Alphornbläser treten die Teilnehmenden gegeneinander an, ohne dass die Jury sie sieht. In diesem Jahr waren außer Musikern aus der Schweiz, aus Frankreich, den USA und Kanada auch zwei Deutsche dabei.
2 mal 4. Das ist die Rechnung der italienischen Regierung für die Amtszeiten von Museumsdirektorinnen und Direktoren. Konkret bedeutet das, die Zeit für Eike Schmidt, den Direktor der Uffizien, läuft ab. Ebenso für Cecilie Holberg, Chefin der Galleria dell'Accademia in Florenz, die den Uffizien vor einigen Jahren unterstellt wurde. Schönen guten Abend, Frau Holberg.
Guten Abend.
Seit Sie das Haus leiten, brummt der Laden. Was haben Sie seit 2015 verändert?
Wir haben unglaublich viel verändert. Und zwar wollten wir dieses Museum den Florentinern näher bringen und wollten auch die Qualität der Besichtigung des Museums steigern. Wir haben konservatorische Maßnahmen ergriffen für die Werke und wir haben wirklich eine Runderneuerung gemacht. Das geht wirklich von Sicherheitsbauarbeiten, die gar keiner sieht, nämlich verkommene Dachbalken, die ausgetauscht wurden, bis zur Statik. Und bis hin zu neuer Beleuchtung, Klimaanlage im ganzen Museum. Also man kann jetzt wirklich wunderbar bei dieser Hitze, die gerade in Italien ist, wunderbar durch das Museum flanieren und sieht zum ersten Mal wirklich alle Kunstwerke in angemessener Beleuchtung. Und jedes Werk kommt zu seinem Recht. Und das ist das, was ich wollte, weil dadurch sich eben auch die Besucherströme besser verteilen, weil sich nicht mehr alle nur noch unterm David befinden, sondern auch die anderen Werke jetzt zu ihrem Recht kommen und ein Gleichgewicht im Museum entstanden ist.
Hatte es denn Konsequenzen, dass die Accademia 2019 ihre Unabhängigkeit verlor?
Ja, absolut. Für das Museum war das ein sehr starker Eingriff, weil der Haushalt eben mit dem von den Uffizien zusammengetan wurde und dann wieder getrennt werden musste. Dass bei einem sowieso schon hohen Personaldefizit Arbeiten nochmal gemacht werden müssen, die eigentlich schon mal in 2015, 16 geleistet worden waren. Es war kaum jemand hier. Ich musste erst wieder Dienstanweisungen schreiben mit neuen Arbeitsaufträgen, dass sie eben einfach hier wieder ins Museum kommen. Und einige waren aber auch wirklich ganz gegangen, weil sie diesen Wechsel nicht miterleben wollten. Insofern war es eine sehr große Vergeudung von Ressourcen jeglicher Art, also an Energie, an Projekten. Wir hatten Ausschreibungen publiziert, die annulliert wurden, Kunstwerke, die weggebracht wurden. Also die Identität des Museums, die wir aufgebaut hatten in 3,5 Jahren, die wunderbar gelungen war, und auch die Verankerung des Hauses innerhalb der Stadtbevölkerung, die hat da sehr drunter gelitten, weil es jetzt eben nicht mehr ein eigenständiges Museum war. Und das ist natürlich schwierig, wenn ein Museum nach so harter Arbeit anfängt aufzufliegen wie ein Schmetterling und dann von oben abgeklatscht wird. Das ist schlecht für alle Beteiligten und für die gesamte Führung des Hauses. Und 2019 mussten wir alle da capo beginnen.
Ja. Haben Sie eine Erklärung, warum die Politik die Rechtsform Ihres Hauses verändert hat?
Tja, also da kann nur spekuliert werden. Da gab es damals keine Erklärung, obwohl wir die mehrfach an verschiedenen Stellen abgefragt hatten. Man kann natürlich immer nur am Ende gucken, wer hat davon profitiert.
Dass auch Ihr Vertrag nach 8 Jahren nicht verlängert wird, ist eine Regelung. Die ist älter als die neue Regierung Meloni, nur um das nochmal klarzumachen. Wer entscheidet denn über Neubesetzung, wenn auch Ihr Vertrag offiziell ausgelaufen ist?
Das sind Entscheidungen des Ministeriums, da gibt es Ausschreibungen und da kann man sich bewerben. Und dann werden entsprechend Gespräche geführt und dann wird von Seiten des Ministeriums mit einem Gremium, was auserwählt wird, entschieden, wer diesen Posten übernehmen wird.
Und ist das immer dasselbe Gremium mit derselben
Die
Besetzung?
Die Namen sind noch nicht bekannt. Mein Vertrag läuft ja 2024 aus. In diesem Fall ist es so, dass die auf jeden Fall dieses Gremium anders zusammengesetzt sein wird als 2015. Es ist sehr viel technischer. Es gibt keine Museumsdirektoren mehr, die in dem Auswahlgremium sind.
Es gibt ja Spekulationen, kann man lesen, das Nationalmuseum Barcello könnte ihr Haus übernehmen. Also von den Uffizien weg hin zum Barcello. Wäre das für Sie auch ein Zeichen der Nichtwertschätzung Ihrer Erfolge über die vielen Jahre, in denen Sie in Florenz gearbeitet haben? Oder wie erklären Sie sich, nochmal die Rechtsform zu wechseln unter Umständen?
Also ich erkläre mir das eher so, dass es ein derartiger Erfolg ist, dass es Neid geweckt hat und dass man eben gerne von diesem Erfolg profitieren möchte. Man muss dann gucken, wer die Stelle besetzen wird. Und insofern sehe ich, dass in dieser Richtung für das Museum wird es natürlich wieder eine Katastrophe sein, weil eben wiederum eine Veränderung stattfinden wird und wiederum viele Dinge verändert werden müssen. Und diese Information, muss ich sagen, die eben aus der Presse zu lesen ist, die bringt auch schon Unzufriedenheit bei den Mitarbeitern, die schon Leid erfahren sind und nun große Sorge haben, wie ihre Zukunft, wie die Zukunft des Hauses, mit dem wir jetzt eben so eng zusammengewachsen sind nach so vielen Bauarbeiten. Wir haben hier wirklich total durchrenoviert. Da wächst man natürlich auch und ist stolz auf dieses Museum und auf die gemeinsame Arbeit. Und das führt zu keiner guten Stimmung, sage ich mal.
In mehreren internationalen Medien habe ich gelesen, dass Eike Schmidt sich um den Chefposten im Barcello bewirbt. Wird darüber in Florenz gesprochen und wenn ja, wie?
Ja, das sind Stimmen, die kursieren in Florenz und auch weit über Florenz hinaus. Das würde natürlich auch die Antwort geben auf Entscheidungen, die in der Vergangenheit getroffen würden, möglicherweise.
Cecilie Holberg, Ihre Amtszeit als Direktorin der Galleria dell'Accademia in Florenz läuft im kommenden Jahr aus. Hier war sie im Gespräch in Fazit. Und ich danke und wünsche noch einen schönen Abend.
Ja, Ihnen vielen Dank. Auf Wiederhören.
Was wird aus den Benin-Bronzen? Die Rückgabe der in Deutschland befindlichen Kunst ist eigentlich fix. Und das letzte Wort über ihren Verbleib hat das Oberhaupt des zu Nigeria gehörenden Königreichs Benin. Das Weltkulturerben, das Weltkulturenmuseum in Frankfurt am Main hat sich mit den mehr als 50 Objekten in der eigenen Sammlung beschäftigt und zeigt sie erstmals zusammen. Ludger Fittkau über die Erkenntnisse komplexer Besitzverhältnisse.
Der Großteil gelangte zwischen 1904 und 1911 in das damalige Völkermuseum in Frankfurt am Main. Zuvor hatten britische Kolonialtruppen eine Invasion durchgeführt. Britische und deutsche Händler eigneten sich Kunstwerke an und verkauften sie weiter. Auch ein eisernes Zeremonialschwert und ein hölzerner Rasselstab zur Kommunikation mit der Geisterwelt. Diese beiden Kunstwerke stammen eindeutig aus einer sogenannten Strafexpedition im Februar 1897, bei der die britischen Truppen geplündert haben. Afrika-Kustodin Audrey Paraldi hat die Geschichte der Objekte erforscht, so gut es ging.
Strafexpedition war das Wort, was damals von den Briten benutzt wurde. Wir wurden das eher als Invasion bezeichnet. Aber wir haben das, damit das eindeutig zu identifizieren ist, immer auch in Anführungszeichen Strafexpedition wieder benutzt, weil es ist das, was bekannt ist und was auch in Archivsmaterial wiederfindet, damit dass man das besser verstehen kann für das Besucher.
Die beiden eindeutig geraubten Objekte tauchten im Jahr 1900 auf Fotos im Katalog von William Downing Webster auf, ein Glücksfall für die Provenienzforschung. Denn Fotos waren damals noch selten und andere Unterlagen in Frankfurt am Main wurden durch einen Bombenangriff im Zweiten Weltkrieg zerstört. Audrey Peraldi.
Wir hatten nur Inventarbücher und Karteikarte, wo kaum Informationen zu finden waren. Und durch Arbeit mit Archiven, nicht nur in Frankfurt, sondern auch in Berlin und Hamburg und London, konnte man noch ein bisschen mehr über die Sammler und die ganze Erwerbsumstände zurückkonstruieren könnte.
Fast die Hälfte der Sammlung in Frankfurt am Main geht auf den Londoner Händler und Sammler William Ockeford Oldman zurück, der sie zum Beispiel im Londoner Kunstjournal Illustrated Catalog anbot. Oldman erwarb die Objekte nie selbst vor Ort, sondern wiederum bei verschiedenen Sammlern und Auktionshäusern in Großbritannien. Das Frankfurter Weltkulturenmuseum hat bis heute noch nicht mit den Verhandlungen mit den nigerianischen Verantwortlichen über die Zukunft der Sammlung begonnen. Ausstellungskuratorin Julia Friedel.
Das Auswärtige Amt hat uns gebeten, noch ein bisschen Geduld zu haben, weil Nigeria gerade mit den größeren Häusern in Deutschland verhandelt und wir als Haus mit einer eher kleineren Sammlung oder einer Sammlung, die bisher noch nicht so besprochen wurde, eben uns in der Warteschleife befinden. Aber wir freuen uns auf die Gespräche mit den nigerianischen Partnern, die hoffentlich bald anstehen.
Was dabei herauskommen wird, ist aus Sicht des Frankfurter Museums noch offen. Die Möglichkeiten reichen von einer kompletten Rückgabe der Sammlung bis zu einer Dauerleihgabe für das Museumsufer am Main. Aus Sicht von Eva Rabe, der Leiterin des Frankfurter Weltkulturenmuseums, ist die Bedeutung der künstlerisch hochwertigen Objekte als Geschichtsträger für Nigeria herausragend.
Da geht es halt auch darum, dass das mal so ein Punkt in der gemeinsamen Geschichte Europas und Afrikas war, wo zumindest bestimmte Europäer absolut anerkannt haben, dass in Afrika auf Augenhöhe hochwertige Kunst hergestellt wird, dass sie eine großartige Epoche von Kunst hatten. Und das ist in Nigeria natürlich ein ganz wichtiger Punkt, weil es geht nicht nur um die eigene Geschichte, sondern auch, dass in diesen Stücken eine gewisse Anerkennung liegt.
Es war vor allem Felix von Luschan, der damalige Direktorialassistent am Königlichen Museum für Völkerkunde in Berlin, der 1897 erfahren hatte, dass die geraubten Kunstwerke aus Benin auf dem Weg nach Europa waren.
Und das ist natürlich auch ein gewisses Verdienst, zum Beispiel von Luschan, dem Leiter des Berliner Museums damals, der eigentlich darüber geschrieben hat und der gesagt hat, nein, wir können nicht immer von den Primitiven reden, sondern das sind großartige Künstler, die das hergestellt haben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn letztlich reflektiert diese ganze Diskussion über Benin auch das Verhältnis von Europa zu afrikanischen Ländern.
Deshalb sollen im Herbst für den zweiten Teil der Ausstellung Künstlerinnen und Wissenschaftler aus Nigeria an den Main geholt werden, um gemeinsam eine mögliche Zukunft für die Sammlung zu diskutieren.
Bis zum 24. September erstmal Teil 1 im Weltkulturenmuseum in Frankfurt am Main. Jetzt hat Tobias Wenzel noch die Kulturpresseschau.
Von Gewalt gegen Frauen bis zur künstlichen Intelligenz als Inspirationskiller. Die Feuilletons vom Montag wären betrüblich, wenn es nicht auch die Satire gäbe. Eine vermeintliche Löwin bricht in der Nacht zum Donnerstag aus und hält die Welt in Atem. Die Polizei rückt aus, um sie zu suchen. Der erste Klimaflüchtling? Fragt die Taz. Das wäre gut gebrüllt, Löwe, antwortet Friedrich Küppersbusch. Das aller Gene Ambrosiakraut und die chinesische Wollhandkrabbe sind schon da. Dafür macht sich die heimische Buche hinter die Fichte. Die EU-Liste der unerwünschten Spezies führt bereits 88 Tiere und Pflanzen. Und das, bevor die AfD noch mal drüber geschaut hat. In Russland gilt das Recht des Stärkeren, heißt es in der Frankfurter Allgemeinen. Polizisten, Schullehrer, Lebenspartner schlagen ohne Gewissensbisse. Das macht die ganze Gesellschaft passiv. Die Autorin und Journalistin Irina Rastoguyeva beschreibt eindringlich, wie in Russland Gewalt nicht als Verstoß gegen Menschenrechte gesehen wird. Die Regel, dass der Stärkere im Recht ist, wird von Geburt an verinnerlicht. Häusliche Gewalt stößt auf Gleichgültigkeit. Der Mann schlägt die Frau, sie muss schuld sein. Eltern verprügeln ihr Kind, es hat das verdient. Nichts ist kaputt, niemand gestorben, alles in Ordnung. Auch viele Opfer sehen darin nichts Kriminelles, schreibt Rastoguyeva. Und weiter? Vor 5 Jahren versuchten Menschenrechtsaktivisten, ein neues Gesetz gegen häusliche Gewalt auszuarbeiten. Kein besonderes, es sah lediglich Schutzmechanismen vor. Im Lauf der Debatte stellte sich plötzlich heraus, dass das neue Gesetz Russlands traditionellen Werten widerspricht und mit Sicherheit zu westlicher Promiskuität und einem katastrophalen Bevölkerungsschwund wie in Europa führen würde. Überhaupt würde das Problem der häuslichen Gewalt stark übertrieben. Vorgeschlagen wurde, die Verfasser des Gesetzentwurfs wegen des Versuchs, die russische Staatlichkeit zu zerstören, strafrechtlich zu belangen. Nach diesem Artikel würde man gerne etwas Erfreulicheres lesen. Aber im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung heißt es: Die Autoren in Hollywood streiken zu Recht. Klassiker der Kinogeschichte würden nach KI-Logik heute nicht mehr gedreht. Jetzt kann man natürlich darauf setzen, dass der Streik tatsächlich auch dazu führt, dass Filmstudios die künstliche Intelligenz nur unter streng geregelten Vorgaben einsetzen dürfen. Aber da das Monster KI nun schon mal in der Welt ist, fragt sich, ob die Profitgier nicht dazu führt, dass das Monster letztlich ungebändigt agiert. Am meisten fürchten Schauspieler und Drehbuchautoren, dass die KI bald nicht mehr nur Mitarbeiter beim Filmemachen sein wird, sondern sozusagen Autor und Darsteller, schreibt Susanne Wahab-Zadeh in der SZ. Die Studios wollten die KI berechnen lassen, wie ein Film genau aussehen sollte, um möglichst vielen Leuten zu gefallen. Das wäre der Tod jeder Inspiration, glaubt Wahab-Zadeh. Eine KI, die nur nach Zustimmung sucht, hätte Citizen Kane verhindert. Für den Film, der das Publikum 1941 verstörte, erhielt Orson Welles dann einen Oscar als Drehbuchautor. Auch wegen seiner bahnbrechenden Machart gelte dieser Film heute als eines der größten Meisterwerke aller Zeiten. Wahab-Zadehs Prognose sieht deshalb düster aus. Es kann gut sein, dass dem Kino langweilige Zeiten bevorstehen. So hoffnungslos soll diese Kulturpresseschau nicht enden, drum schnell noch etwas Satire, erneut zur Löwin, die wohl keine war. Die Menschen sind wahlweise amüsiert, enttäuscht oder empört, weil sich die Löwin als Wildschwein entpuppt haben soll, schreibt Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt. Nachdem jetzt alle an die Wildschweintheorie glauben, wird es für den nächsten Löwen ein leichtes sein, unbehelligt ganze Kitas leer zu fressen und Brandenburg zu entvölkern.
Die Kulturpresseschau von und mit Tobias Wenzel. Das war Fazit mit Gabi Wuttke.